ist mal ehrlich. Echte Geschichten, echte Macher. Die Innovationsregion Ulm im Gespräch.
Herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Podcasts, dem Podcast der Innovationsregion Ulm. Jetzt mal ehrlich. Heute stehe ich alleine hier. Nicht ganz allein. Wir haben wieder einen spannenden Gast hier dabei im Radio 7 Sendestudio. Nur meine Kollegin Nina ist heute nicht hier, aber sie hat mir dankenswerterweise ihre Vorstellung überlassen, die sie immer über unseren Gast zusammenstellt. Und zwar haben wir heute eine Frau zu Gast, die gerade Geschichte bei der Handwerkskammer Ulm schreibt. Sie ist nämlich die erste Präsidentin in der über 125-jährigen Geschichte der Handwerkskammer Ulm. Sie ist Zimmerermeisterin, Unternehmerin und jemand, der nicht nur über das Handwerk spricht, sondern es wirklich lebt. Herzlich willkommen, Katja Meyer.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist und ich bin gespannt, worüber wir jetzt gleich alles sprechen werden. Ich würde sagen, wir fangen an mit unseren ganz einfachen Einstiegsfragen zum Warm-up. Was ist dein Lieblingsessen, Katja?
Alles mit Fisch. Fisch in allen Variationen, allen Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, das Lieblingsessen, Fisch.
Oh, spannend. Kein Fleisch, oder?
Ich esse Fleisch, ja. Also mag ich auch gern, aber Fisch bevorzuge ich.
Ah, das ist ja interessant. Das hatten wir jetzt auch so noch nicht.
Okay.
Ist ja immer entweder der Vegetarier oder der Fleischesser, aber so wirklich mein Statement für Fisch gab es bislang auch noch nicht. Okay, was hast du dir fürs Jahr 2026 vorgenommen? Und nun ist ja schon März. Was ist daraus geworden bislang?
Gut, 2026 ist jetzt für mich und auch für unsere Handwerkskammer, der Handwerkskammer Ulm, ein besonderes Jahr, weil ich mir vorgenommen habe, ich möchte mehr Frauen ins Handwerk bringen und das auch über die Kammer. Das mehr publik machen, mehr verbreiten. Mein Wunsch ist es oder mein Ziel ist es, der Vorsatz, mehr junge Frauen oder Frauen allgemein fürs Handwerk zu begeistern, die ins Handwerk zu bekommen, weil da haben wir ein ganz, ganz großes Potenzial, würde ich jetzt sagen, meine persönliche Meinung.
Darüber will ich natürlich nachher noch mehr wissen, aber vielen Dank schon mal für diesen ersten Spoiler. Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch, da sagtest du, einen Lieblingssong hast du nicht wirklich, aber wenn es nun, weil wir ja hier bei Radio 7 sind im Studio und die uns immer die wunderschöne Musik unserer Gäste einspielen, wenn es nun einen Song gäbe, mit dem du die Bühne betrittst, was für ein Song wäre das dann, der dich motivieren würde?
Also ich habe mir das überlegt und so und was mich wirklich auch beeindruckt hat, bei meiner ersten Meisterfeier, die ich abhalten durfte, gibt's den Song We Are the Champions von Queen. Und da laufen die Bestmeister auf die Bühne hoch und bekommen ihre Urkunde. Und das ist natürlich schon was Bewegendes. Und wir sind ja auch die Besten, wir Handwerker. Und das ist, da würde ich dann doch so jetzt so als Lieblingssong vielleicht sagen.
Da kriegt doch jetzt jeder Handwerker bestimmt gleich ein bisschen das Tränchen ins Auge. Rainer, wenn du uns den Song einspielst. Ganz Eingemachte, liebe Katja. Wenn dich nun jemand fragt, was du beruflich machst, was antwortest du dann?
Dann antworte ich, ich bin Unternehmerin, ich habe einen Holzbaubetrieb, eine Zimmerei und bin dort hauptberuflich tätig und ehrenamtlich bin ich die Präsidentin der Handwerkskammer Ulm, aber im Ehrenamt.
Ja, das Ehrenamt. Also das ist auch noch ein Thema, über das wir nachher sprechen werden, weil Ehrenamt, es ist ein großes Ehrenamt, denke ich. Aber darauf kommen wir, wie gesagt, nachher auch noch zu sprechen. Wenn wir nun dein Leben als Unternehmerin angucken, so ein typischer Montagmorgen in der Holzbau Meier GmbH, die leitest du seit 2013 gemeinsam mit deinem Bruder. Wie sieht da nun so dein Arbeitsalltag aus?
Ja gut, Montag ist meistens ein spezieller Tag. Nach dem Wochenende, oft weiß man nicht, was kommt. Sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da? Wer meldet sich krank? Was macht das Wetter? Wenn ich jetzt zu den letzten Montag denke, klingelt es morgens um 7, 2, 3 Mal das Telefon. Ich kann nicht kommen, ich bin krank. das oder jenes ist, dann muss man wieder alles umplanen. Also die ganzen Baustellen muss man anders organisieren, dann ist schlecht Wetter angesagt. Also einfach Montagmorgen ist so ein bisschen so kleines Chaos. Aber das ist unser Alltag und das macht Spaß. Und das organisiert man dann neu, regelt neu und dann läuft es ganz normal weiter.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir haben 10 Mitarbeiter.
Und du planst quasi, dann planst um, reagierst, organisierst. Bist du auch auf den Baustellen vor Ort?
Also auf den Baustellen draußen aktiv mitarbeiten, das mache ich nicht mehr. Also die Zeit habe ich leider nicht mehr, weil wir müssen sagen, also organisatorisch, Büroarbeit, ganz klassisch ist dann doch, wird immer mehr. Aber dadurch, dass mein Bruder mit im Betrieb ist, haben wir unsere Aufgabenbereiche klar geregelt. Er hat seinen Aufgabenbereich, er macht Arbeitsvorbereitung, er ist draußen auf den Baustellen. Ich habe meinen Aufgabenbereich, das ist mir dann ich schaue nach den Aufträgen, ich schaue nach der Abrechnung, die ganze Büroarbeit, was ist, das ist mein Aufgabenbereich. Und natürlich besuche ich auch die Baustellen draußen, schaue, was läuft, was fehlt, gebe Anweisungen. Also ganz normal wie jeder andere auch.
Okay, also ist es eine gute Mischung aus Büro und Handwerksalltag.
Ja,
wenn wir jetzt den Unternehmerpart haben.
Ja, leider ist es so, dass wir Handwerker jetzt aufgrund der steigenden Bürokratie immer mehr leider im Büro sein müssen, obwohl wir ja draußen oder unser Handwerk ausüben wollen.
Was ist es an Bürokratie? Dokumentation oder?
Es ist eine Mischung aus allem. Also Dokumentationspflichten, die wir haben, aber dann auch Lieferkettengesetz ist zum Beispiel ein Thema. Es gibt dann aber auch noch andere Dinge, wenn wir einen Auftrag haben, bestimmte Dinge nachzuweisen, dann, wenn wir auf mein Gewerk bezogen, wenn auf dem Bau draußen, Baugenehmigung, bis wir eine Baugenehmigung erhalten, wobei es jetzt etwas leichter geworden ist. Also es gibt wahnsinnig viel, was man einhalten muss. Dann geht's weiter mit den Mitarbeitern, die Zeiten müssen dokumentiert werden. Ich denke, man sollte doch uns Handwerkern auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung übertragen. Jeder will seine Arbeit richtig machen, macht die auch richtig und da gehört ein bisschen mehr Verantwortung den Handwerkerinnen und Handwerker überlassen.
Um nochmal auf deinen Betrieb zurückzukommen, ihr baut Wohnhäuser, Dächer, Gewerbebauten, aber auch Tiny Houses. Was ist denn da dein Lieblingsprodukt?
Ich glaube, Lieblingsprodukt kann man nicht so direkt sagen. Es ist wunderbar, mit Holz zu arbeiten. Den Beruf habe ich mir ausgesucht, den übe ich aus. Wie du schon gesagt hast, wir bauen ja alles. Wir bauen Neubauten, Mehrfamilienhäuser. Wir machen auch Sanierungen, Dachstühle und die Tiny Houses. Das ist was Neues. Das machen wir erst so ungefähr seit 7, 8 Jahren. Mhm. Und was mir dann immer wahnsinnig Spaß macht, weil wir unsere Objekte auch selber planen, die individuell zu planen und dann zu bauen, zu realisieren und zu sehen, wenn dann die Bauherrschaft einzieht und sich wohlfühlt und glücklich ist und dann sind wir auch glücklich.
Ja, vor allem Tiny Houses, das ist ja schon ein Thema bei knapp werdendem Wohnraum und auch mangelndem Platz dafür. Kannst du abschätzen, wie viel ihr bislang ungefähr verkauft habt von diesen Tiny Houses?
Also es läuft sehr gut bei uns mit den Tiny Houses. Wir haben, unsere Kapazitäten sind leider voll. Mhm. Was noch ein bisschen ein Problem ist, sind die Grundstücke dafür, beziehungsweise muss noch mal an die Landesbauordnung ran, um die ein bisschen zu ändern, dass wir in Baulücken, auf Garagen, in Gärten so Tiny Houses reinsetzen dürfen, wenn es über die Baulinie oder irgendein anderer Verstoß gibt, dann drüber geht, damit diese Plätze noch, was du schon vorher gesagt hast, dass die Flächen nicht noch mehr versiegelt werden, sondern solche brachliegende Flächen genutzt werden können. Und da müssen wir dann noch mal ein bisschen ran in der Landesverordnung.
Das ist ja spannend. Das heißt, man könnte jetzt eigentlich bei so einem Lidl, auf so ein Lidl-Dach, könnte man eigentlich 5 Tiny Häuser bauen und da so eine kleine Minisiedlung bauen. Theoretisch.
Theoretisch zum Beispiel, wenn es die Statik hergibt. Also es gibt für alles Lösungen. Aber da könnte man dann ein komplettes Geschoss aus Holzständerbauweise draufbauen und mehrere Wohnungen reinmachen. Mhm. Sozialer Wohnungsbau, normaler Wohnungsbau, alles möglich. Mhm.
Da muss dann wohl die Politik ran, ne? Das möglich zu machen, dass es einfacher ist, solche Themen umzusetzen.
Ja.
Wie war denn deine Kindheit so im elterlichen, handwerklichen Betrieb als Mädchen? Wenn wir es jetzt vorhin schon von Frauen im Handwerk, nun als Mädchen in einer Männerdomäne quasi ja groß geworden.
Ja, aber bei uns hat es da schon früher keinen Unterschied gegeben. Mhm. Mein Bruder ist genauso mit aufgewachsen bei uns im Handwerk, im Betrieb, wie ich auch. Wir waren mit draußen auf der Baustelle, haben mitgeholfen. Es war faszinierend, wenn wir unterwegs waren. Ich kann mich noch erinnern, wenn wir mit meinem Vater immer sonntags Ausflüge gemacht haben und durch die Lande gefahren sind und er gesagt hat, schau, das Haus habe ich gebaut und das habe ich gebaut und das ist einfach was Tolles. Und dann denkst du, okay, das könnte ich vielleicht auch später machen.
Das ist ja wahrscheinlich auch ein Gefühl, was jeder irgendwie, der da sowas schafft im Handwerk, hat, wenn er, ist ja egal nun, ob das nun Hausbau ist oder Innenausbau oder was auch immer oder ein Haarschnitt, man sieht ja immer eigentlich seine Leistung, die man irgendwo vollbracht hat.
Richtig, ich denke, das ist bei jedem Gewerk so und ich sehe es ja bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die sind auch sehr zufrieden. Handwerk macht ja glücklich, das hat auch eine Studie der IKK Klassik bewiesen und wenn wir sehen, was wir geleistet haben, ist das doch was Tolles.
Ja, das denke ich auch. Also ich bin auch immer, ich habe sie ja vorhin schon erzählt, mein Opa war Schreiner und als Kind konnte ich da immer miterleben, wie er mal so einen kleinen Schemel gebaut hat oder für meine Puppe ein kleines Bett. Also auch eben diese handwerklichen Fähigkeiten, die fehlen mir leider so ein bisschen, sodass ich meinen Kindern das nicht bieten kann. Aber es ist schon schön und ein schönes Gefühl und ich glaube, dass es glücklich macht.
Aber das wäre doch dann vielleicht für deine Kinder eine Möglichkeit, ein Praktika im Handwerk zu machen. Es gibt ja 130 Gewerke. Irgendwas findet sich da, was man die Neigungen, Fertigkeiten hat und einfach ausprobieren.
Gibt es denn Vorurteile übers Handwerk, die du nicht mehr hören kannst?
Was manche vielleicht sagen, gerade auf dem Bau, es ist dreckig, man verdient nichts oder irgendwie sowas. Dass das in manchen Köpfen noch umherschwirrt, aber so richtige Vorurteile, die ich nicht mehr hören kann, gibt's eigentlich nicht. Ich versuche dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und sagen, im Handwerk kann man sehr gutes Geld verdienen, das Handwerk ist nicht schmutzig, wir haben uns auch weiterentwickelt. Klar, was vor 100 Jahren war, ist aber überall in jeder Branche so. Und so muss man das auch sehen und muss einfach mit den Leuten auch ins Gespräch kommen.
Findest du, dass wir in Deutschland zu viel Akademiker ausbilden? Kann man das so sagen oder ist das jetzt zu plump?
Ich glaube, das ist zu plump. Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Wir brauchen beides. Wir brauchen Akademiker, wir brauchen Handwerker. Klar würde ich eher sagen, dass es vielleicht ein politisches und gesellschaftliches Problem ist. Viele Jahre wurde nur von der Politik auf die akademische Bildung gesetzt. Wir sprechen ja immer dafür, dass wir uns einsetzen und versuchen, das zu erreichen. Die Gleichwertigkeit von der akademischen Bildung und der beruflichen Bildung, das ist sehr, sehr wichtig. Und müssen dort einfach auch in den Köpfen von den Menschen draußen, von der Gesellschaft, das auch hinterlegen, dass sich sehr viel gewandelt hat. Dass man im Handwerk glücklich werden kann. Wir haben 130 Gewerke, da ist für jeden was dabei. Wir brauchen aber genauso die Juristen und die Ärzte wie die Schreiner und die Optiker.
Was meinst du, woran das, also das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich immer stelle, wie es passiert ist in den letzten Jahren, dass quasi ja alle immer nur gesagt bekommen haben, geh studieren, lernst was Gescheites und das Handwerk eben irgendwie da so ein bisschen ins Hintertreffen. Hat da vielleicht auch eine Kammer geschlafen oder die Handwerksbetriebe an sich?
Also ich würde nicht sagen, dass unsere Kammer jetzt hierbei geschlafen hat. Wir machen sehr viel, wir gehen raus in die Schulen, wir gehen auch in die Gymnasien. Da ist es ein bisschen schwieriger, dort reinzukommen, damit dort auch die Schülerinnen und Schüler das andere sehen, dass man im Handwerk auch glücklich werden kann, dass es ein ordentlicher, schöner Beruf ist, um das lernen zu können. Aber ich denke mir, wir müssen mehr raus. Machen das auch. Wir müssen die jungen Leute ansprechen. Wir sind auf Messen zum Beispiel vertreten. Wir machen Schulpartnerschaften. Wir haben Ausbildungsbotschafter. Und ich finde, das ist der richtige Weg, wo wir auch machen und eingehen. Und unsere Zahlen belegen es ja. Unsere Ausbildungszahlen gehen stetig nach oben. Und das ist für uns ein Beweis, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir dürfen nicht nachlassen und holen die jungen Menschen ins Handwerk.
Ja, das war verbunden. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu ketzerisch war, meine Frage mit dem, ob die Handwerkskammer geschlafen hat. Aber diese steigenden Ausbildungszahlen, das ist ja schön und das kommt ja irgendwo her und das scheint ja dann am besser werdenden Image zu liegen. Ich habe auch, ich glaube, vorletztes Jahr war das auf einer Berufsmesse hier in Ulm in der Donauhalle. Da hatte die Handwerkskammer auch einen ganz tollen Stand, wo man ganz viel ausprobieren konnte. Das war wirklich sehr gelungen, fand ich, weil das einen tollen Eindruck in die Freude, glaube ich, die Handwerksberufe bringen kann, vermittelt hat.
Ja, ich finde es wichtig, die jungen Menschen, die müssen das einfach ausprobieren. Die müssen das rausgehen in die verschiedenen Betriebe, sei es zum Friseur gehen, sei es zum Schreiner gehen. Einfach Praktikas machen, nachfragen. Also ich kenne keinen Betrieb, wo sagt, nö, ich nehme keinen Praktikanten oder keine Praktikantin, sondern einfach fragen, ausprobieren. Klar gibt es dann den einen oder anderen, für den findet man jetzt keinen Handwerksberuf. Der ist dann woanders glücklich, aber wir können es ausprobieren.
Wenn du jetzt sagst, 130 Berufe gibt es da irgendwelche Berufe, die man jetzt sagen würde, das ist ja jetzt überraschend, dass das zur Handwerkskammer gehört? Oder ganz exotische Berufe?
Also es gibt schon exotische Berufe, aber das ist eigentlich alles Handwerk. Und ich denke mir, wenn die jungen Menschen einen Beruf erlernen und glücklich sind, dann spielt es doch eigentlich keine Rolle, was das für ein Beruf ist.
Ja.
Und den muss man den Weg aber auch aufweisen, dass es auch im Handwerk tolle Berufe ist, wo man glücklich werden kann.
Ja, Geigenbauer beispielsweise. Da wären wir doch schon mal bei so einem Beruf, der jetzt nicht so alltäglich ist.
Orgelbauer.
Ja, genau. Also das meinte ich jetzt, weil ich glaube, es gibt ganz viel neben diesen klassischen wie Zimmerer, Friseur.
Einfach bei der Handwerkskammer sich melden, nachfragen, welche Berufe ist, kann man auch abfragen. Im Internet,
da findet man was. Wenn wir zu deinem Ehrenamt kommen, Präsidentin der Handwerkskammer für so ein großes Kammergebiet, geht ja von der Ostalb bis zum Bodensee,
Richtig. Riesengroß.
Wie viele Betriebe habt ihr in eurem
Kammergebiet? Also wir haben knapp 21.000 Betriebe mit über 120.000 Beschäftigten. Und wie du gesagt hast, das Kammergebiet geht von der Ostalb, wo ich herkomme, bis zum Bodensee. Ich sage immer so, lustig oder lapperisch, wenn es schlecht läuft auf der Straße, brauche ich 3 Stunden mit dem Auto einmal durch.
Ja.
Aber es macht wahnsinnig viel Spaß.
Wie viel Zeit verbringst du für dieses Ehrenamt?
Das kann man pauschal so nicht sagen. Eine Woche ist es mehr, eine andere Woche ist es weniger. Aber so 2 Tage in der Woche muss man schon dafür einplanen. Es war eine bewusste Entscheidung dafür, anders geht's nicht. Ich muss auch sagen, ich habe den Rückhalt vom Betrieb und von meiner Familie, sonst ist es auch nicht möglich. Ich habe es mit meinem Mann, meiner Tochter besprochen, mit den Mitarbeitern besprochen, mit meinem Bruder besprochen. Und deshalb ist es mir möglich, dieses Amt auszuführen. Und wie schon gesagt, es macht riesig Spaß.
Das ist ja auch was, wo alle drauf stolz sein können, sowohl die Familie als auch die Mitarbeiter, die sagen können, meine Chefin ist Präsidentin der Handwerkskammer. Besteht denn deine Aufgabe darin, nah an den Unternehmen zu sein, hauptsächlich, oder ist es ausgeglichen, auch im Bereich Strategie oder mit der Politik im Gespräch zu sein? Was sind so eigentlich die größten Bausteine?
Sowohl als auch. Also wir vertreten natürlich unsere Interessen der Politik gegenüber. Mhm. Wir haben unsere Forderungen, zum Beispiel die Erhöhung der Meisterprämie fordern wir, möchten wir haben. Es soll ja die Ausbildung akademisch und berufliche gleichwertig sein und somit die Erhöhung der Meisterprämie. Aber wir sind auch, und auch ich speziell, nah bei den Betrieben. Ich mache Betriebsbesuche, ich schaue mir unterschiedliche Betriebe an. Ich bin im ganzen Kammergebiet unterwegs. Ich bin aber auch auf Ausbildungsmessen. Also überall, wo es Handwerk vertreten ist, wo es was damit zusammenhängt, bin ich unterwegs.
Wenn du jetzt sagst, die Meisterprämie, ist nun der Meister vergleichbar mit dem Bachelor?
Ja.
Und woran liegt es, dass der Bachelor meistens nichts kostet und der Meister eben doch? Weil darauf zielt ja die Meisterprämie ab, oder? Ein Anreiz zu schaffen, sich weiterzubilden.
Genau, so ist es. Müssen wir die Politik fragen. Deswegen sind wir ja im Austausch mit der Politik, um die Meisterprämie zu erhöhen, dass wir ein Gleichgewicht herbekommen, dass beide Ausbildungen oder dann Studium und die Ausbildung zum Meister oder Meisterin dann kostenfrei ist.
Wohin geht das Geld denn für den Meister, die Gebühren, die man bezahlt? Ich versuche das jetzt gerade nur für mich zusammenzukriegen, warum das so teuer ist.
Ja gut, die Hochschulen werden vom Staat komplett finanziert, unsere Meisterschulen nicht.
Gut. Okay, Gut, verstanden. Dann ist es natürlich ein guter Anreiz, diese Meisterprämie. Deckt die gesamten Kosten?
Nicht ganz, aber wir sind auf einem guten Weg.
Okay, das ist super. Und das heißt, die kann jeder, der quasi eine Weiterbildung macht zum Meister, kann das dann...
Mit bestandener Meisterprüfung.
Ja, gut. Ist ja auch sinnvoll. Was sind denn sonst noch deine Herzensthemen als Präsidentin der Handwerkskammer?
Also ich habe vorher schon gesagt, 2026 ist so ein bisschen das Jahr vielleicht für die Frauen im Handwerk. Dass wir das voranbringen, das wäre schön, weil wir da ein wirklich schlafendes Potenzial haben. Viele Frauen können auch Teilzeit im Handwerk arbeiten. Es geht nicht bei jedem Gewerk, das müssen wir auch sagen. Aber das sind so, dass wir das näher bringen, das ist doch jetzt dieses Jahr mein Thema.
Was würdest du da... Beziehungsweise fangen wir mal anders an. Wenn jetzt junge Menschen über ihre Zukunft nachdenken oder sagen wir jetzt mal im Speziellen Frauen, wie ist deine Empfehlung, der Weg von Schulabschluss bis vielleicht Betriebsübernahme, weil in der Nachbarschaft irgendwo ein Handwerksbetrieb irgendwann in naher Zukunft frei wird? Was würdest du denn jungen Frauen mit auf den Weg geben?
Also ich würde jungen Frauen und jungen Männer aber genauso rangehen, erstmal Praktikas machen in den verschiedenen Berufen, um auszuprobieren, was liegt mir, was ist mir am meisten, was möchte ich machen, wo habe ich meine Fertigkeiten. Mhm. In der Schule wird meistens nur ein oder zwei Praktikas angeboten, meiner Meinung zu wenig. Man muss einfach mehr ausprobieren, um das Richtige für sich selber zu finden. Und es ist wichtig, dass die jungen Menschen das finden, was sie wollen und nicht vielleicht die Eltern oder die Gesellschaft. Mhm. Das ist ein ganz großer Punkt, finde ich. Dann, wenn Praktikum, Ausbildungsplatz, erfolgreich abschließen, dann den Meister machen.
Kann man nahtlos gleich
Kann man nahtlos Ausbildung? Inzwischen. Mhm. Ich empfehle aber dann trotzdem, dass man ein paar Gesellenjahre um Erfahrung zusammen hinterherhängt, dass man weiß, wie es auf und zu geht, das ist doch sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir in der Handwerkskammer Ulm auch die Betriebsbörse. Also es gibt im Kammergebiet stehen jetzt in den nächsten Jahren knapp 4000 Betriebe zur Übergabe bereit.
Wow.
Und wir wissen, es gibt nicht für jeden Betrieb einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Mhm. Also es ist ein Riesenpotenzial da, dass junge Menschen in Betrieb einsteigen können, den übernehmen können. Wenn wir das nicht schaffen, dass wir welche finden und das matcht, haben wir eine wahnsinnige Versorgungslücke. Und das ist ja nicht nur bei uns im Kammergebiet so, sondern das ist ja deutschlandweit so.
Wie sind diese Betriebe, die da dann in den nächsten Jahren bereit zur Übernahme sind, wie sind die, sagen wir jetzt mal, der Durchschnittsübernahmebetrieb, wie sind die so aufgestellt, sind die stabil? Ist das einzige Thema, dass der Inhaber in Ruhestand geht und die sich deswegen freuen, wenn jemand jetzt kommen würde und sagen würde, hey, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und ich hätte Interesse, dieses Unternehmen hier mal zu übernehmen. Würde man damit offene Türen einlaufen oder?
Ja, also es können ja sowohl die Betriebe, die übergeben wollen, sich bei der Kammer melden oder auch jemand, wo einen Betrieb sucht. Und wir versuchen dann, den richtigen Betrieb für die richtige Person zu finden.
Okay.
Oder für die Person den richtigen Betrieb.
Spannend.
Also das ist sehr, sehr spannend. Also jeder, wo Interesse hat, bitte melden. Kleiner Werbeblock.
Ja, völlig in Ordnung.
Und dann versucht man, das wirklich hinzubekommen, dass ein Betrieb übergeben wird.
Okay, also das heißt, ab zur Handwerkskammer Ulm sagen, ich habe Interesse, meine Zukunft in die Hand zu nehmen und zu gestalten und dann findet man dort Gehör und kriegt auch Unterstützung. Und jetzt mal ehrlich, weil das ja oft so ein Thema, das Gehalt, was verdient nun jemand, sagen wir mal, durchschnittlicher, fair bezahlender Handwerksbetrieb vom Azubi bis zum Meister?
Also da wir unterschiedliche Gewerke haben, kann ich jetzt keine Zahlen sagen. Ja. Also das geht von bis oder so. Aber man muss sagen, man verdient im Handwerk auch gut. Ein Meister verdient so viel wie einer, wo studiert hat.
Okay.
Wenn ich einen Betrieb übernehme, habe ich sehr gute finanzielle Möglichkeiten. Und was man so sagen muss, die meisten Handwerkerinnen und Handwerker haben ein Eigenheim. Also die wohnen selten in Miete.
Und können alles richten.
Und können alles richten. Also das muss man schon, der finanzielle Aspekt ist doch sehr gegeben.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Frauen und Thema, ich meine Teilzeit betrifft ja alle Frauen, Männer, Wie sind da so mittlerweile die Strukturen? Also wie sieht es aus so mit der Arbeitszeit? Weil ich glaube, das ist ja auch manchmal ein Vorurteil. Handwerk muss wahnsinnig früh aufstehen. Gerade wenn ich jetzt ans Bäckerhandwerk beispielsweise denke, auf dem Bau fängt man ja auch früh an. Ich denke mir immer, ja, so super, dann hört man früh aus. Ist ja auch was Schönes. Aber wie ist das so?
Also man muss offen und ehrlich sagen, dass bei manchen Gewerken flexible Arbeitszeit nicht möglich ist. Also wenn man auf die Baustelle raus muss zum Beispiel, ist es nicht so, dass ich dann von 8 bis 9 kommen kann, sondern der Trupp fängt um 8 an, um 7 an und fährt dann raus auf die Baustelle. Aber wenn ich zum Beispiel im Betrieb arbeite und sage, okay, ich arbeite Teilzeit, ich bin jetzt 3 Tage die Woche da oder ich bin 2 Vormittage da, ein voller Tag, muss man einfach mit dem Betriebsinhaber oder der Betriebsinhaberin sprechen. Das ist alles möglich. Bäckerhandwerk ist jetzt in der Regel so, dass die Kunden frühmorgens ihre Brötchen und Brezeln haben möchten. Also es ist nicht alles möglich, aber es ist viel möglich.
Und wenn die jetzt der Trupp morgens um 7 losdüst zur Arbeit, dann ist aber eigentlich auch ziemlich sicher, dass pünktlich Feierabend gemacht wird, oder?
Ja, in der Regel ist das so, dass dann pünktlich Feierabend ist. Die sind dann auch pünktlich zu Hause. Es gibt auch einen nächsten Tag, wo weitergearbeitet wird, wie überall.
Ja, gut. Ja, weil ich glaube, das sind schon so Gedanken, die sich manche jungen Leute manchmal auch machen, wo sie vielleicht Angst davor haben, oder? Kriegst du das mit?
Ja, also ich denke mal, man muss das schon sagen, vielleicht war es früher etwas anders,
genau.
Aber vor unserer Zeit,
dass
dann schon in den Köpfen noch umherschwimmt, okay, wenn ich jetzt draußen zum Beispiel auf der Baustelle bin oder im Handwerk allgemein bin, muss ich von bis arbeiten. Aber das ist heute auch nicht mehr so. Wir haben alle unsere Freizeit, wir haben alle unsere Familien, wollen Zeit mit denen verbringen. Und wir sehen das ja auch ein, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das möchten. Und wenn wir glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, läuft es auch im Handwerk.
Ja. Um jungen Frauen vielleicht noch ein bisschen mehr die Angst zu nehmen, weil das könnte ja vielleicht auch nochmal, ich möchte jetzt nicht auf irgendwelchen Vorurteilen rumreiten oder so, aber das könnte ja vielleicht auch nochmal ein Gedanke sein, oh, schwer heben, Dinge, die man als Frau nicht bewältigen kann. Wie läuft es dann in der Praxis?
Also ich glaube, es gibt nichts, was wir Frauen nicht bewältigen können, wie die Männer genauso. Und die Männer können auch genauso das bewältigen, was die Frauen machen. Also ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Früher war die Arbeit schwerer. Inzwischen gibt es Maschinen, Erleichterungen und somit ist es überhaupt kein Problem mehr, dass eine Frau heutzutage Maurerin wird.
Gibt es irgendeinen Beruf, wo du sagen würdest, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen hart?
Nein.
Tatsächlich gar nichts?
Nein. Ich denke, die Frauen müssen das auch ausprobieren. Liegt mir der Beruf? Möchte ich das wirklich machen? Und es gibt, wenn es vielleicht mal was Schweres zu heben gibt oder so, dann haben wir Frauen aber auch
Köpfchen
und wissen dann, wie wir es anschauen, dass wir das hinbekommen.
Gibt es Möglichkeiten für Quereinsteiger, wenn man nun sagt, Büro ist jetzt nicht mehr oder vielleicht auch aktuell in der wirtschaftlichen Situation, meine Stelle ist weggefallen oder fällt weg. Eigentlich wäre sowas mit den Händen machen, jetzt was erschaffen, mal toll.
Ja, das gibt's. Also wir nehmen Quereinsteiger. Ich bin selber Quereinsteigerin. Ich habe am Anfang nach dem Abitur eine Ausbildung zur Bauzeichnerin als erstes gemacht. Also ich bin sozusagen auch Quereinsteigerin. Aber das ist alles möglich. Einfach ausprobieren, ob wir jetzt da, wenn du gesagt hast, vom Büro komme, dieser Handwerksberuf liegt. Möchte ich jetzt Friseur oder Friseurin werden oder Augenoptikerin oder Augenoptiker? Also da alles ausprobieren und ist machbar.
Gibt es da Möglichkeiten im Bereich nun Ausbildungsverkürzung oder so, wenn man vielleicht schon auch was Kaufmännisches gemacht hat oder vielleicht sogar ein Studium und sagt, hey, Handwerk wäre eigentlich super?
Ja, es gibt Möglichkeiten, das ist aber immer individuell. Also am besten bei uns auch wieder in der Handwerkskammer melden und sagen, ich habe schon den Beruf erlernt, ich möchte jetzt das und das machen. Was für Möglichkeiten habe ich? Da kann man verkürzen. Also ist machbar.
Wenn wir uns jetzt künstliche Intelligenz beispielsweise ansehen, gibt es da schon Themen bei euch im Handwerk auch, weil das ist ja die große Angst der Bürojobs, dass viel wegfällt oder was heißt die große Angst, es wird ja irgendwann Realität werden, dass KI uns vieles abnehmen wird. Wie ist das im Handwerk? Ist es da auch Thema?
Also auch die KI und die Digitalisierung hat bei uns Einzug gehalten. Aber die KI wird niemals die Handwerksberufe ersetzen können. Ich brauche immer jemanden, der mir die Haare schneidet. Ich brauche immer jemanden, der mir die Semmel und die Brezel macht. Mhm. Ich brauche immer jemanden, der mir das Haus baut. Aber zum Beispiel kann ein Bäckereibetrieb, gibt es schon mit künstlicher Intelligenz rausfinden, welche Backwaren er am nächsten Tag benötigt und wie viel.
Das ist natürlich super.
Das ist sehr interessant.
Ressourcen zu schonen,
ja, genau,
gell?
Richtig. Also auch bei uns hat die KI Einzug gehalten.
Und ist es schon angekommen in vielen Betrieben?
Ich denke, manche haben Angst vor der KI.
Ja.
Ob das berechtigt ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Mhm. Es ist aber dann doch wichtig, dass wir uns auch darauf einlassen und auf alles Neue einlassen und es ausprobieren. Mhm. Bringt es was für uns? Mhm. Bringt es nichts für uns? Kann ich meinen Nutzen draus ziehen? Und so ist es mit der KI bei uns im Handwerk auch. Bei uns jetzt, speziell zum Beispiel in unserem Holzbaubetrieb, ist sehr viel schon digital.
Und auch in der Planung wahrscheinlich ist auch einiges, gell, was da einem abgenommen werden kann, wo man wahrscheinlich sehr viel Zeit investieren müsste, wo man dann gute Unterstützung bekommt.
Richtig. Also wenn wir unsere Pläne erstellen, wird es in der Regel in 3D erstellt. Der Kunde kann dann durch sein Haus oder sein Tiny durchlaufen und sieht es dann schon, wie es wird.
Nutzt ihr dafür so Brillen?
Ja.
Auch? Spannend.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, schon auch ein besonderes Erlebnis, gell?
Ja, das ist ein besonderes Erlebnis. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen, wenn man läuft, dass man nicht hinfällt oder so.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der Meisterprämie, Thema Politik und Handwerkskammer. Gibt es sonst noch Stolpersteine, Herausforderungen, die aktuell durch die Politik gegeben sind, die man eigentlich ganz einfach vielleicht lösen könnte und dem Handwerk manches dadurch erleichtern würde?
Also wir haben jetzt, ich will nicht sagen schwierige Zeiten, aber herausfordernde Zeiten im Moment gerade, was wir vor uns haben. Wir wünschen uns, die Politik an unserer Seite, dass zum Beispiel die Lohnnebenkosten gedeckelt werden. Mhm. Das kommt unseren Mitarbeitern zugute. Mhm. Energie ist ein ganz großes Thema, Energiekosten. Dass die auch gedeckelt werden, dass es für alle Betriebe gilt und nicht nur für die Großen. Wir versuchen mit der Politik in Austausch zu kommen, was uns auf dem Herzen liegt, was unseren Betrieben, unseren Mitarbeitern, unseren Firmeninhaber und Inhaberinnen auf dem Herzen liegt. Mhm. Damit sie sehen, was draußen los ist, was wir brauchen. Und das ist dann doch ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist ja irgendwie schon auch so ein Kreislauf, gell? Weil ja nun Verbraucher beklagen sich natürlich, alles wird teurer. Ich frage mich das schon auch manchmal, wenn ich nun Handwerkerkosten habe oder auch beim Friseur sitze und danach dann diese Rechnung in der Hand habe. Warum sind die Kosten, warum explodiert das so alles?
Also wir müssen sehen, wenn wir die Lohnnebenkosten nicht deckeln, die steigen ständig hoch und die, das müssen wir ja auch dann wieder weitergeben.
Ja.
Bleibt ja nichts beim Firmeninhaber oder Firmeninhaberin hängen, sondern es geht ja dann, also die unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommt es ja dann zugute, wenn die gedeckelt sind. Wenn die steigen, müssen wir dann, wird das Endprodukt sozusagen auch teurer, wie überall. Was ein sehr hohes Kosten sind, sind die Materialkosten, die in den letzten Jahren explodiert sind. Das schlägt sich dann auch wieder auf die Kosten vom Endprodukt. Und so ist die Spirale, die immer weiter nach oben geht.
Und könnte da die Politik dann wirklich helfen?
Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel die Nebenkosten deckeln, wenn wir die Energiekosten im Rahmen halten, wird auch das Endprodukt günstiger.
Und hast du da das Gefühl, du hast es ja gerade schon angedeutet, nicht nur für die ganz großen Unternehmen, also hast du da das Gefühl, dass eben auch kleinere Unternehmen da Gehör finden? Kommt ihr da voran?
Also wir müssen der Politik vermitteln, was, wenn sie Gesetze oder irgendetwas erlassen, was das für uns bedeutet, was das für den kleinen Betrieb bedeutet. Oft ist es nicht bis nach unten durchgedacht.
Ja.
Und das versuchen wir zu vermitteln, versuche ich zu vermitteln, dass, wenn Entscheidungen getroffen wird, was das für Auswirkungen letztendlich bis ganz nach unten hat.
Wie sieht sowas nachher denn in der Praxis aus? Also das finde ich jetzt total spannend. Weil ich glaube, damit triffst du ja genau den Punkt, dass es oft nicht zu Ende gedacht ist bis zum wirklichen Menschen nachher, der da arbeitet und tut und schafft. Wie vermittelst du das in der Praxis nachher?
Also,
wie sieht so ein Termin aus?
So ein Termin sieht so aus, wir treffen uns mit der Politik, bringen unsere Anliegen und versuchen zu erklären, wenn sie was beschließen, was das bis nach unten hat, bis zum Kleinsten. Sie sind im Austausch miteinander. Wir gehen zu den Politikern, wir sprechen so wie wir beide jetzt miteinander. Ja. Wir sitzen am Tisch dran und sagen, so sieht's aus, das sind unsere Forderungen, weil das und das. Und versuchen zu vermitteln, dass sie auch wissen, was wir meinen, was wir wollen und was wir brauchen.
Also was erwartest du von der Politik, was euch das Handwerk künftig einfach das Unternehmertum vereinfachen kann?
Bürokratieabbau. Klar, das klingt abgedroschen, aber es ist so. Ja. Deckelung der Lohnnebenkosten auf 40%. Senkung der Energiekosten.
Dann kommen wir jetzt zu unserer Abschlussfrage. Liebe Katja Meyer, vielen Dank. Das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war sehr interessant, so viel zu erfahren über deine Arbeit und das Handwerk und die Handwerkskammer, die Tätigkeiten. Deswegen jetzt unsere Abschlussfrage. Welche Frage wurde dir bisher noch nie gestellt, die du aber gerne mal beantworten würdest? Und was ist dann deine Antwort darauf?
Oh, sehr schwierige Frage. Aber vielleicht, wenn man überlegt, wenn man so wieder ans Handwerk denkt, denken wir viele nur regional ans Handwerk. Aber wir müssen auch Europa nicht außer Acht lassen. Also der Bezug Handwerk und Europa, wie das zusammenhängt. Weil wir haben sehr viele kleine Betriebe, aber in Europa gibt es noch andere viele kleine Handwerksbetriebe. Und ich denke, wir müssen dort zusammenhalten und auch über den Tellerrand drüber schauen und sagen, okay, Europa, Brüssel da oben, schau auch auf uns kleinen Handwerksbetriebe und nicht nur auf die großen Betriebe und die Unternehmen, dass wir nicht untergehen.
Okay, das war ein schöner Abschluss. Vielen Dank, Katja Meyer, dass du heute unser Gast warst im Podcast Jetzt mal ehrlich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Jetzt mal ehrlich. Der Podcast mit echten Geschichten von echten Machern aus der Innovationsregion Ulm. Alle Folgen zum Nachhören nur auf radio7.de.